Guten Morgen miteinander. Ich freue mich ganz besonders, euch heute Morgen durch den Gottesdienst durchzuführen zum Thema Liebe mit Hintergedanken. Ja, was ist Liebe? Ich frage mich schon lange, was ist Liebe? Ich glaube, ich kann es nie verstehen, was Liebe ist. Liebe ist im Prinzip vergeben und darum muss ich mich fest daran halten. Liebe muss ich immer haben und Liebe ist für jeden da. Liebe kann ich geben und Liebe kann ich nehmen. Liebe, ja, was ist das? Das frage ich mich schon lange. Und wahrscheinlich werde ich mich noch lange fragen. Liebe ist ein Geheimnis. Und was ist denn erst Liebe mit Hintergedanken? Wie unser heutiges Gottesdienstthema. Was steckt da dahinter, hinter dem Hintergedanken? Der Danilo hat die Predigt, die wir heute hören werden, vorbereitet. Er hat es aber im Haus. Und darum wird seine Frau Veronika heute die Predigt, die der Danilo vorbereitet hat, vorlesen. Danke vielmals, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Das ist auch Liebe. Liebe, herzustehen für einen anderen und dann aus der Patsche zu helfen. Methodist Kirche gibt es auf der ganzen Welt überall. Und unser Missionswerk Conexio setzt sich besonders für, die weltweit, für das weltweite gemeinsame Unterwegssein ein. Und dabei geht es einerseits um finanzielle Unterstützung, die gegeben wird, und andererseits geht es darum, die Beziehung zwischen diesen Kirchen, zwischen diesen Partnerkirchen zu fördern und das gemeinsame Unterwegssein, der Verbundenheit in Christus miteinander zu leben. Und Conexio stellt jeden Monat in allen Gemeinden von der EMK Schweiz ein Gebet zur Verfügung, wo man in der Fürbitte für ein ganz besonderes Land, wo Conexio mit ihm zusammenarbeitet, zur Verfügung. Und ab heute möchten wir gerne jeden Monat, immer am zweiten Sonntag im Monat, in so einem Conexio-Gebet unsere Fürbitte für die Menschen, die in diesen methodistischen Gemeinden ihre Arbeit machen, vor Gott bringen. Und dazu zünden wir jeweils eine Conexio-Kerze an. Das ist erst einmal die provisorische hier. Es gibt dann noch eine kleine grössere, aber die ist leider noch nicht angekommen bei uns. Das zum Zeichen, dass wir mit den Methodistinnen und Methodisten auf der ganzen Welt, aber nicht nur mit den Methodistinnen und Methodisten, sondern mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt verbunden sind. In diesem Monat denken wir besonders an die Menschen von der Kirche in Albanien. Mit der Pandemie ist das Leben in Albanien schwerer geworden. Viele Menschen sind erkrankt und haben nahestehende Menschen verloren. Das Gesundheitssystem in Albanien ist an seine Grenzen gekommen, Arbeitsplätze sind verloren gegangen und Lohnzahlungen sind ausgeblieben. Die Preise für Grundnahrungsmittel und für die Energie steigen immer mehr und immer mehr junge Menschen wandern ab ins Ausland, um eine neue Lebensperspektive zu suchen. Trotz diesen schwierigen Umständen stärken die 6 methodistischen Gemeinden, die in Albanien sind, sich gegenseitig und die Gemeinschaft hat sich vertieft. Der Florian und der Jerki haben ihr Theologiestudium abschliessen und stehen jetzt in der Kirche als Pfarrer zur Verfügung. Eine neue Gemeinarbeit in Budscheist ist am Entstehen. Und das Frühförderungsprojekt für Kinder mit einer Einschränkung ist gerade jetzt für sie und ihre Eltern eine sehr grosse Hilfe. In der Verbundenheit mit unseren Geschwistern in Albanien neigen wir uns zum Gebet. Gütigen und treuen Gott, wir danken dir für die lebendigen und wachsenden Gemeinden in Albanien. Danke, dass sie einander in schwierigen Zeiten stärken. Wir freuen uns über die neu entstandene Gemeinarbeit in Budscheist und darüber, dass die beiden jungen Männer ihr Theologiestudium gut abschliessen konnten. Wir bitten dich um eine gesunde Weiterentwicklung von dieser Arbeit von der EMK in Albanien. Wir bitten dich, dass für die Gemeinden geeignete Gebäude gefunden werden können und dass es gelingt, eine gute finanzielle Grundlage zu schaffen. Hilf auch, dass sich weitere Menschen in der Gemeinde finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir danken dir für alle, die neu in die Gemeinde gekommen sind und immer wieder neu dazukommen. Wir freuen uns, dass auch viele Kinder und Jugendliche dabei sind. Danke für die vertiefte Gemeinschaft, die Halt gibt. Danke für das Frühförderungsprojekt, wo Kinder mit einer Einschränkung und ihren Eltern und ihre Eltern unterstützt und nicht alleine gelassen werden. Wir danken dir für alle Menschen in den Kirchen in Albanien, die für andere da sind, auch wenn sie es selber schwierig haben. Und wir bitten dich, dass du den Kirchen in Albanien weiterhin hilfst, dass sie den Menschen Hoffnung bringen kann, Veränderung ermöglichen und neue Perspektiven eröffnet. Amen. Was Liebe ist, hat schon fast 2000 Jahre vorher der Paulus in den Korinther eine Antwort gegeben auf die Frage, was Liebe ist. Und hat das im 1. Korintherbrief, im Kapitel 13, festgehalten, was Liebe ist und was Liebe eben nicht ist. Und auf diesem Text ist die Predigt von heute Morgen aufgebaut, der Input, den uns nachher dann Veronika wird lesen. Ihr findet den Text im Flyer. Es ist nicht der ganze Abschnitt, sondern es ist ein Auszug aus dem Text raus, aus dem 1. Korintherbrief. Die Liebe hat den langen Atem, gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe.
Ich bin Danilo, etwa so gross und schwätze etwa so. Ich werde einfach vorlesen und ihr könnt euch vorstellen, dass dort, wo ich von ich rede, dass dann das der Danilo sagt. In den vergangenen zwei Sommern hatte ich die Gelegenheit, einige Tage auf dem Jakobsweg zu wandern. Wir haben dabei jeden Tag einen kurzen Bibeltext auswendig gelernt. Unter anderem das bekannte Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief. Dieser Text hat mich dann auch auf meinen persönlichen Liebesversuchen begleitet. In der Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Nächsten, ganz allgemein. Und ich möchte heute einige Gedanken dazu teilen. Ich gehe den Text zuerst einmal in der Reihe nach durch und mache zu einigen Versen eine kurze Bemerkung. Die Zürcher Bibel übersetzt zu Beginn, die Liebe hat den langen Atem. Das Wort dafür heißt Makrothymei. Es ist ein Verb und setzt sich aus zwei Worten zusammen. Makro für groß und Thymei für eine Leidenschaft, eine Gefühlsregung. Wörtlich hieße es vielleicht, die Liebe großmütet. Luther schreibt, die Liebe ist langmütig. Das ist sehr exakt, aber wer sagt das heute schon? Langmütig. Da nimmt sich die Zürcher Bibel die Freiheit und übersetzt mit einem gängigeren Sprichwort, die Liebe hat den langen Atem. Das trifft es meines Erachtens auch sehr schön. Gütig ist die Liebe. Diese ersten zwei Begriffe, Langmut und Güte, braucht Paulus an anderen Stellen für Gott. Gott ist langmütig und gütig. Damit will Paulus zeigen, was Liebe ist. Liebe ist das, was Gott tut. Und wer liebt, ahmt Gott nach. Die Liebe eifert nicht. Das griechische Wort zeloi kann einen positiven oder einen negativen Sinn haben. Es gibt einen guten Eifer und einen schlechten, die Eifersucht. Wenn die Liebe nicht eifert, wird hier wohl der schlechte Sinn gemeint sein. Sie eifersüchtet nicht. Für mich bedeutet das ein Loslassen. Zum Beispiel gegenüber meinen Kindern. Ich stelle mich darauf ein, nicht das Wichtigste in ihrem Leben zu sein. Ich muss in ihrem Leben nicht immer dieselbe Stellung einnehmen. Die Liebe ist nicht taktlos. Das griechische Wort dafür ist wörtlich ein Unhaltung. Also Liebe hat Haltung. Sie hält sich an etwas fest. Sie ist nicht taktlos, sondern sie orientiert sich an einem Metronom, an Normen und Überzeugungen. Dieses Wort wurde dann später immer stärker auch im Sinne einer sexuellen Haltlosigkeit gebraucht. Ich weiß nicht, inwiefern das auch bei den Korinthern schon angeklungen haben mag. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Hier fühle ich mich am meisten ertappt. Meine Kinder provozieren meinen Zorn immer wieder. Meine emotionale Stabilität wird ständig getestet. Die Liebe lässt sich vom Geliebten nicht zum Zorn reizen, weil sie ihren Halt nicht im Geliebten selbst findet, sondern in Gott. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Anrechnen heißt im Urtext logizetai. Davon leitet sich die Logik ab. Die Liebe denkt nicht logisch. Sie ist nicht selbstverständlich. Sie ist das Nicht-Selbstverständliche. Die Liebe freut sich mit an der Wahrheit. Mitfreude ist ein Wort, das wir im Deutschen nicht gebrauchen. Mitleid, ja, aber Mitfreude, das ist ein Armutszeugnis für unsere Sprache. Aber die Sprache selbst ist ja da schuldlos. Sie widerspiegelt nur unser Denken. Es ist ein Armutszeugnis für unser Denken. Ich gebe es zu, es fällt mir schwer, mich mitzufreuen. Ich bin kein großzügiger Mensch. Missgunst liegt mir mehr. Und mit dem wachsenden ökologischen Gewissen unserer Gesellschaft gehört es zum guten Ton, sich selbst und den anderen nichts zu gönnen. Wo können wir heute noch echte Mitfreude leben? Hier geht es um die Freude an der Wahrheit. Und diese Wahrheit wird im Gegensatz zum Unrecht gesetzt. Das verstehe ich nicht ganz. Weshalb schreibt Paulus nicht folgerichtig? Sie freut sich über das Recht? Ich weiß es nicht. Die Liebe erträgt alles. Das Verb stegei leitet sich vom Wort stegos ab und bedeutet Dach. Die Liebe bedeckt alles. Das erinnert an einen Vers aus dem 1. Petrusbrief. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Vielleicht ist damit aber auch gemeint, die Liebe trägt alles. Wie ein Dach schützt sie. Die Liebe glaubt alles. Ist die Liebe leichtgläubig? Nein, sie glaubt nicht alles. Ich möchte ergänzen, sie glaubt dem Geliebten alles. Liebe vertraut. Wer liebt, lässt sich lieber belügen, anstatt dem Geliebten zu misstrauen. Ein Beispiel. Hast du dir die Hände gewaschen? Frage ich meinen Sohn. Es ist eine rhetorische Frage. Ich habe gesehen, dass er sie nicht gewaschen hat. Ja, antwortet er. Und jetzt? Ich bin versucht zu sagen, komm, lass mich riechen. Oder, stimmt gar nicht, ich habe es gesehen. Aber wichtiger noch als saubere Hände und auch viel wichtiger als mein Recht auf die Wahrheit ist das Recht meines Sohnes auf Glaubwürdigkeit. Wenn mir wirklich an den sauberen Händen liegt, dann dürfte ich nicht fragen, sondern müsste anordnen. Wenn mir an meiner Beziehung liegt, dann glaube ich ihm. Alles. Die Liebe stellt die Glaubwürdigkeit des Geliebten über die Wahrheit. Die Liebe hofft alles. Natürlich gibt sich die Liebe keiner beliebigen Hoffnung hin. Auch hier ist die geliebte Person der Bezug. Für die Liebe gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Die Liebe erduldet alles. Im Wort Hypomenei steckt das Wort Menei. Das heißt so viel wie bleiben, ausharren. Beim Erdulden liegt die Betonung also nicht auf dem Leiden, sondern auf dem Bleiben. Die Liebe steht durch. Die Liebe hält aus. Die Liebe hält Stand. Wo man sich auskennt, da braucht man mehrere Worte. So hatten die alten Griechen unterschiedliche Worte für das, was wir im Deutschen alles mit Liebe bezeichnen. Ihr kennt die ganz bestimmt alle schon. Ich möchte zwei dieser Begriffe etwas genauer vorstellen. Vom Wort Eros leitet sich die Erotik ab. Der Eros steht aber ursprünglich für viel mehr als eine sexuelle Erregung. Er steht für die emporstrebende Liebe. Bei Eros liegt die Kraft der Liebe in der geliebten Person. Eros meint ein Angezogenwerden zu dieser Person. Das Gegenteil von Eros ist Agape, die herabsteigende Liebe. Bei Agape liegt die Kraft der Liebe in der liebenden Person und geht von ihr aus. Wir machen dazu ein kleines Spiel, um diese Unterscheidung ein bisschen genauer kennenzulernen. Ihr dürft nachher dafür aufstehen, ich erkläre aber zuerst noch. Ich lese jeweils ein Beispiel vor und ihr könnt einteilen, zu welchem es gehört. Und dazu machen wir noch eine Bewegung. Für die Agape gehen wir nach unten, so wie wir wollen ein kleines Vögelchen aufheben. Oh, das ist die Agape-Liebe. Sie kommt von mir, ich gebe sie. Und für die Eros-Liebe machen wir das. Oh, also ihr dürft aufstehen und ich lese vor und ihr dürft entscheiden, was das wohl sein soll. Ein Mann verliebt sich in seine Arbeitskollegin. Oh. Eine Frau spendet Geld für ein Waisenhaus. Oh. Ein Mädchen findet einen Popstar toll. Oh. Ein Jugendlicher geht für seine kranke Nachbarin einkaufen. Oh. Diese Liebe sieht den Grund zu lieben in einer Entscheidung. Ich entscheide mich und mache oh. Diese Liebe sieht den Grund zu lieben im Gegenstand der Liebe. Diese Liebe ist bedingungslos. Diese Liebe ist wählerisch. Diese Liebe ist freiwillig. So lieben Eltern ihre Kinder. So liebt mich Gott. Und dieses Wort verwendet Paulus im gelesenen Text für die Liebe. Das ist auch die Agape-Liebe. Ihr dürft euch gerne setzen. Also im Text ist die Liebe von der Agape, die Rede von der Agape-Liebe. Also diese Liebe hat Gott zu uns. Das ist sowieso allgemein die Liebe, die in der Bibel Thema ist. Aber unser Leben basiert auf der Eros. Wir tun alles dafür, dass die anderen Menschen in uns einen Grund sehen, uns zu lieben. Wir arbeiten an unserer Attraktivität. Wir lieben aber auch erotisch. Wir sehnen uns nach dem Schönen, Guten, Reichen, Humorvollen, Unterhaltsamen, Angenehmen, Angesehenen. Und das ist gut so. Wir brauchen den Eros. Er macht unser irdisches Glück aus. Tatsächlich sind in einer gesunden Beziehung beide Arten im Spiel. Und sie beeinflussen sich gegenseitig. In gängiger Vorstellung geschieht die Liebe an einem selbst. Sie ist die Unverfügbare, die willkürlich von unserem Gefühlsleben Besitz ergreift. In der Bibel aber heißt es, du sollst lieben. Dieser Imperativ ist eine Irritation für unser Verständnis von Liebe. Wie soll man aktiv tun können, was man nur an einem geschehen lassen kann? Das biblische Gebot verheißt uns, dass durch unsere Entscheidung zur Tat der Liebe, also zu dieser Agape, eine emotionale Anziehung, ein Eros, entstehen kann. An diese Idee müssen wir uns erst einmal gewöhnen. Die Liebe lebt aber auch von dieser Zweideutigkeit. Meine Frau sagt mir fast täglich, ich liebe dich. Manchmal drängt es sich ja geradezu auf, sowas zu sagen. Sie sagt es aber auch sonst. Dann wirkt es vielleicht aufgesetzt. Aber es ist nicht gelogen. Gerade, dass sie sich dazu überwindet, diese Worte über die Lippen zu bringen und dabei das nicht geringe Risiko eingeht, dass ich es dann noch auf meine Anziehungskraft zuschreibe, zeugt von ihrer wahren Liebe. Es ist eine Chance, dass im Deutschen Eros und Agape nur ein Wort sind. Dass man "Ich liebe dich" sagen darf und dabei offen lassen kann, ob die Kraft dieser Liebe im Geliebten oder im Liebenden liegt. Ich liebe dich, gibt der Ehe neuen Schwung, egal wie es gemeint ist. Zum Schluss schauen wir uns noch etwas den Kontext dieser Bibelstelle an. Im Korintherbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er beantwortet darin Fragen, die jenen Gemeinden zuvor, die diese Gemeinde zuvor geschrieben hat. Dieser Brief aber ist nicht erhalten und wir können nur Vermutungen darüber anstellen, welche Frage die Gemeinde wohl gestellt hat. Dass Paulus ihnen von der Liebe schreibt, zum Beispiel, war vielleicht die Frage, was ist Liebe? Oder was ist das Wichtigste im Leben? Welche Frage die Korinther gestellt haben könnten, kann uns der Kontext klar machen. Im Kapitel 12 geht es um die sogenannte Geistesgaben. Paulus schreibt, dass einem die Gabe der Weisheit, einem anderen die Gabe der Heilung, die Gabe der Prophetie, die Gabe der verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und so weiter gegeben wurden. Da aber alle bloß ein Teil des einen Leibes sind, sei Zweck der verschiedenen Begabungen der Dienst an der Gemeinschaft. Dann sagte er am Ende des Kapitels 12, eifert um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und nun lese ich das ganze Kapitel, es ist relativ kurz. Ihr dürft dazu die Augen schließen oder wie es euch wohl ist. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe der prophetischen Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe verschenke und meinen Leib dahin gebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe hat einen langen Atem. Gütig ist die Liebe. Sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Prophetische Gaben, sie werden zunichte werden. Zungenreden, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird zunichte werden. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird zunichte werden das Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Paulus stellt den Gnadengaben Gottes, den Dingen also, die der Mensch durch den Geist Gottes zu tun vermag, die Liebe entgegen. Damit ergänzt er den Ruf der Menschen nach Gottes übernatürlichem Wirken um eine wichtige Komponente: die Verantwortung des einzelnen Menschen. Es scheint mir sogar, dass er so den Eifer der Korinther um die Gaben des Geistes ein bisschen bremsen möchte. Sie fragen nach den Geistesgaben und er antwortet mit Liebe. Die Liebe ist erstmal kein göttliches Geschenk. Sie beginnt mit Selbstüberwindung, mit der Kraft der Entscheidung. Es geht um Überzeugungen und disziplinierte Selbstführung. Aber wenn wir uns in dieser Liebe üben, werden wir feststellen, dass wir dann noch von einer göttlichen Kraft unterstützt werden. Das Thema von heute heißt Liebe mit Hintergedanken. Wir dürfen im Alltag mit Hintergedanken lieben. Der Hintergedanke der Liebe ist, in unserer Liebe für unsere Mitmenschen Gott lieben. Der Hintergedanke der Liebe ist, dass Gott unsere Mitmenschen stellvertretend durch unsere Liebe lieben möchte. Der Hintergedanke der Liebe ist, dass wir in unseren Liebesversuchen Gottes Liebe für uns erkennen lernen. Wir beten. Christus, du hast uns zuerst geliebt. Danke für deine Liebe. Du kennst unsere Sehnsucht nach Liebe. Fühle uns dort, wo wir leer sind. Verändere, dass du immer mehr der Grund bist, dass wir lieben können, dass wir in der Liebe zu unseren Mitmenschen dich sehen. Ich bitte um Liebe für Menschen, die zu lieben keine Möglichkeit haben. Die Liebe wurde verschüttet, verdrängt. Entfache dort deine Liebe in ihren Herzen. Und es gibt auch Menschen, die es uns schwer machen, sie zu lieben. Wir bitten als Gemeinde, dass wir Menschen lieben können, die anders sind, die nicht dem gängigen Liebesschema entsprechen dieser Welt. Vergib uns unsere Lieblosigkeit. Schenke, dass wir mit Liebe gesellschaftliche Spaltungen, aber auch in der Familie Diskrepanzen überwinden können. Amen.
Danke vielmals, Veronika, dass du eingesprungen bist. Und ich bitte dich, nimm herzliche Grüße mit dem Danilo. Wir danken ihm vielmals für die Worte, die wir haben dürfen, durch dich von ihm hören. Danke. Und jetzt stellen wir uns noch unter ein Segen von Gott. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, deine Liebe gilt uns, die ist uns zugesprochen und wir dürfen von dieser Liebe immer wieder profitieren. Der Herr segnet uns und behütet uns. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über uns und schenkt uns Frieden. Der Herr ist jeden Tag mit uns, egal was kommt, und behütet uns. So segnet uns Gott. Amen.